Jeder bereitet sich unterschiedlich vor auf ein Predigen, auf das Weitergeben der frohen Botschaft. Und bei mir ist das so, dass eigentlich von jeher die Predigt immer wächst über die Tage. Das bedeutete seinerzeit eine Umstellung für die Gemeinde hier vor Ort, weil es war so schön, das Manuskript schon eine oder zwei Wochen davor vielleicht schon zu haben und es dann sozusagen auszulegen. Und das ist bei mir ein wenig anders. Und ich habe auch diesmal wieder erlebt, wie eigentlich gestern Nachmittag nochmal eine Bestätigung kam. Die Predigt war sozusagen vorbereitet. Gott hat mir das aufs Herz gelegt, was ich weitergeben soll, mit euch teilen soll. Aber es war noch so, dass ich dachte, ey, wenn noch so eine Bestätigung kommen würde, so um die Ecke. Und sie kam. Sie kam gestern bei einem Gespräch und ich habe das Thema Berufungswege. Berufungswege ist das Thema heute, weil ich davon ausgehe und es im Wort Gottes finde und viele von euch es schon auch erlebt haben, Berufung, gerufen sein von Gottes Seite, es gehört zum Leben und bedeutet, wenn Jesus ruft, wenn Gott ruft, dann hat es eine andere Dimension, dann hat es eine andere Auswirkung und dann hat es Möglichkeiten, die unsere Grenzen sprengen. Wir bleiben immer sehr gerne an unseren Grenzen. Das bedeutet Sicherheit, das bedeutet Geborgenheit und vielleicht auch Kontrolle. Wenn Gott hineinwirkt in unser Leben, dann passiert etwas, was man auch damit als Wort sagen kann. Es passiert außer Kontrolle von uns und ganz unter der Herrschaft, unter der Vollmacht Gottes. Das ist ein Wagnis. Das ist ein Wagnis wie ein Sportlehrer, eine Sportlehrerin, die den Knaben oder das Mädel das allererste Mal an ein Sprungbrett führt oder meinetwegen einen Barren oder was auch immer für ein Sportgerät. Und da gehört unglaublich viel Feingefühl dazu, vorsichtig dem Kind oder vielleicht auch dem Teenager oder vielleicht auch jemand, der als Erwachsener damit beginnt, es vorsichtig anzutragen, aber ihm es auch zuzutrauen. Ich weiß nicht, wie eure Kinder oder die an Kindesstatt ihr begleitet habt und die ersten Tapserchen geprobt worden sind. Vielleicht kennt ihr das noch. Ja, und man feiert das, wenn die kleinen ersten Tippelschritte passieren und man hat Geduld und man hebt immer wieder auf und man stellt zurecht und gibt. Wie ist das eigentlich im geistlichen Leben? Wie weit bist du? Bist du schon ein Riese? Ist alles gesagt? Von Gottes Seite hält er eine Berufung für dich bereit. Und ich konfrontiere euch jetzt mit einer Zahl. Eine Zahl, wo eine Berufung ausgesprochen wurde, die Zahl 80. Boah, 80. Wer ist von euch 80? Wer ist über 80? Wer ist unter 80? Oh, da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. 80. Also, es geht um eine Berufungsgeschichte. Wenn Jesus ruft, dann ist das so spektakulär einfach. Komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Und da wir wissen, dass im Alten Testament in gleicher Weise Jesus bezeugt ist und Jesus anwesend ist wie im Neuen Testament, da sollten wir uns hüten, das in irgendeiner Weise zu trennen. Jesus bezieht immer wieder sein Leben, sein Sein auf die Wirklichkeit auch schon im Alten Testament, in den alten Schriften. Die zitiert er und sagt, sie sind in mir Wirklichkeit geworden. Und es gibt Momente im Alten Testament, wo klar ist, dass Jesus zugegen ist, allein im Buch Daniel. Und er war von Beginn an dabei. Er war das Wort, was Fleisch wurde. Am Anfang schuf er auf Himmel und Erde und er sprach. Er sprach das Wort und es wurde. Das Wort wurde Fleisch, Jesus ist dabei. Und der Ruach Gottes, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Es war Chaos, Tohu Wavohu, wie manchmal es aussieht zu Hause. Hier und da. Auf alle Fälle, diese Wirklichkeit ist auch in dem Geschehen jetzt hier, was heute unser Predigttext ist, da. Jesus ist auch dort schon gewesen. Und Jesus ruft so einfach. Ich lese aus 2. Mose 3, erst einmal die Verse 1 bis 4. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Hier bin ich. 80 Jahre mittlerweile alt. 40 Jahre in der Fremde unterwegs. Ein Mann, der zwei Söhne bekommen hat in dieser Fremde. Und den ersten Sohn nennt er Gershom. Bedeutet Fremder oder Gast in einem fremden Land. Toller Name. Rückt aus, ich vermisse meine Heimat. Ich vermisse das, was mir so wert war, aber ich musste fliehen. Mose, viele wissen es von uns, Mose war jemand, der am Hofe des Pharao groß werden durfte, der aus dem Wasser gezogen wurde, so sein Name, der aus dem Wasser gerettete, Mose. Er war jemand, der über dieses Erleben in Ägypten merkte und spürte und es kund ihm getan wurde, dass er ein Hebräer ist, dass er von einer hebräischen Mutter, einem hebräischen Vater vom Volk Israel her stammte. Und das brachte ihn in eine andere Haltung diesen dort unterdrückten Israeliten, diesen Hebräern in Ägypten 400 Jahre lang. Er bekam eine andere Haltung dazu. Und diese Haltung erboste ihn und überwältigte ihn. Vielleicht kennt ihr das, dass man überwältigt wird von einer Ungerechtigkeit, die so schreit, dass man also selbst auch anfängt laut zu werden und dagegen aufsteht und sagt, da muss was passieren. Und wenn es aus uns als Menschen allein herauskommt, aus einer Wucht, aus einer Direktheit, aus einem Ich bin halt so Bauchmensch, kann es dazu führen, wie bei ihm, im Extremfall, dass er jemand erschlägt. Ein Aufseher, der ungerecht umgeht mit einem Hebräer. Total berechtigt, dass er das sieht, dass er das merkt, dass es schmerzt. Es ist wichtig, dass es uns schmerzt. Wenn wir sehen, wenn Menschen sich gegenseitig Leid antun, es ist wichtig, dass wir uns nicht daran gewöhnt haben und davor sitzen und Chips essen und sehen, wie Menschen abgeschlachtet werden. Er ist ergriffen, er ist voll Wut, er tötet und er muss daraufhin alles verlassen. Mit 40 Jahren verlässt er alles. Ägypten muss er verlassen und lobt Gott aber dennoch in seinem zweiten Sohn. 40 Jahre in der Fremde. Sein zweiter Sohn heißt Eliezer. Bedeutung, mein Gott ist Hilfe, Gott hilft. Gott hat mich vor dem Schwert des Pharaos gerettet, denn er sollte eigentlich umgebracht werden. Er sollte in der Wüste tatsächlich das Letzte an Lebensmut haben und dann sterben. 40 Jahre sind vergangen bis zu dem, was ich gerade vorgelesen habe. 40 Jahre, er hat geheiratet, eine wunderschöne Frau, Zipora, das heißt weiblicher Vogel, auch interessant. Wie heißt du? Weiblicher Vogel, wie heißt du? Alter Käfer. Also die Beziehungen zu den Namen waren damals also eine ganz interessante Geschichte. Man hat einen anderen Bezug gehabt zum Leben. Also das Kind, was geboren wurde, kam in die Situation wie auch Kain und Abel. Der Kain als erster, es war ja eine Zwillingsgeburt, kaum jemand weiß das. Ich habe das schon mal aufgelöst, ist er sie gebar weiter. Da kann man hineininterpretieren, dass dann Jahre vergangen sind. Nein, nein, sie gebar weiter heißt, da kam der Kain erst und er wurde hochgehoben und hieß Gewinn. Und dann hat sie nicht aufgehört, dann kam noch ein Kind. Und das war so schwach, jämmerlich schwach. Und das war Abel. Hauch. Fast nichts. Wie heißt du? Nichts. Denk mal darüber nach. Wir sind als Gemeinde Jesu zusammen, um uns zu heben und im Namen Jesu zu sagen, im Namen Gottes zu sagen, du bist würdig und ich hebe dich, weil du ein Gottesgeschenk bist. Und egal, welcher Name über dein Leben mal gesprochen wurde, von welcher Seite auch immer, im Namen Gottes dürfen wir uns zusagen, sei gesegnet. Erwarte das Gute von Gott. Und er ist auch da im Sturm. Und jetzt hat er 40 Jahre Prägung erlebt. Dieser Mose in der Steppe. Und er geht ein wenig mehr hinaus als sonst und ist am Gottesberg Horeb. Und da passiert es, dass er ein Engel des Herrn eine Flamme entfaltet hat im Dornbusch und dieser Dornbusch hört nicht auf zu brennen. Und der gesunde Menschenverstand, der interessiert ist und sagt, oh, was da brennt, ist mir doch egal. Sondern es kommt förmlich zu einer Bewegung. Ich bin gespannt. Ich möchte wissen, was ist der Grund? Und das ist gut, wenn wir Schritte wagen. Schritte wagen auf das, was wir auch nicht verstehen. Also er konnte das ja sich nicht erklären. Ein kleiner Tipp. Wenn ich Dinge nicht verstehe, die mein Leben angehen, die Geschichte der Welt angehen, die vielleicht meine Familie angehen, vielleicht die Frage meines Jobs, dann ist es gut, wenn ich in der Bibel lese, ganz gezielt darauf hin, Herr, weise du mir deinen Weg. Schenk mir Kraft durch dein Wort. Er erlebt das in anderer Weise, denn Gott redet ja auf unterschiedliche Weise. Er redet durch sein Wort. Er redet in den letzten Tagen, damals in den letzten Tagen durch seinen Sohn Jesus Christus. Er redet durch Naturereignisse. Er redet durch die Nächsten, die dir begegnen, vielleicht ein Einzelner. Durch Träume, durch Prophetien. Gottes Möglichkeiten sind großartig. Hier durch ein Schauspiel, im wahrsten Sinne des Wortes, eine richtige Aufführung. Also ich finde das schon klasse. Ich kenne manche Leute, die dafür gebetet haben. Herr, ich gehe deinen Weg sofort, wenn dieser Busch vor mir brennt. Wir können manchmal so fragen. Wir haben das drauf. Ihr wisst es von den letzten Predigten. Wir können Jesus sogar, wie die Leute damals, ihm gut sagen, was er zu tun hat und was er sein lassen soll. Weil wir haben ja den Überblick. Deswegen können wir Jesus sagen, Jesus, so dann. Wenn, dann. Kennt ihr das? Gott ist größer. Er sagt, für Mose, für diese Situation, ein brennender Dornbusch, das ist sein Ding. Und tatsächlich, er wagt sich vor und erlebt das Außergewöhnliche. Es beginnt ein Sprechen aus diesem brennenden Busch. Da rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Eine ganz wichtige Aktion. Nicht irgendwie zu sagen, hey Leute, ihr anderen Schäfer, kommt her. Ihr Hirtenleute, wisst ihr, was ich erlebt habe? Du rennst also weg, ich habe eine Stimme gehört. Du rennst weg. Er bleibt, hier bin ich. Wenn Gott dein Leben verändern will, und ich bin davon überzeugt, dass er unser aller Leben weiter verändern möchte, dann brauche ich das, dass ich sage, ich stelle mich dem, wenn Gott sagt, wenn Gott spricht, dann sage ich, hier bin ich. Du bist nicht festgelegt. Du kannst aufstehen, wenn Gott dich ruft. Damit sagt Jesus dir und mir, du bist freier, als du denkst. Du kannst umkehren. Du kannst einen neuen Anfang machen. Du kannst Gewohnheiten ändern, Überzeugungen überprüfen. Du kannst dich ändern, wenn du willst, auch wenn es schwer fällt. Du bist nicht festgelegt. In dem Augenblick, da ich dich rufe, kannst du die Chance ergreifen, frei zu werden. Eigentlich ist jeder Sonntag, ja, der Auferstehungssonntag, das haben wir ja mittlerweile gelernt. Eigentlich sagen wir jeden Sonntag, der Herr ist auferstanden, weil der Sonntag ist, wo wir sagen, ja, er ist wahrhaftig auferstanden und das feiern wir. Wir haben hier eine Chance, heute Morgen wie jeden Sonntag frei zu werden von Dingen, die uns in irgendeiner Weise halten, festhalten wollen oder verformen wollen. Wo wir sagen, was will ich denn schon erwarten mit 80 Jahren? Entschuldigt, dass ich da mich jetzt an der Zahl festmache. Also mit dieser vielen Lebenserwartung, was ist denn dann mit 80? Ich bin doch eher dabei, dann mein Haus in Ordnung zu bringen, die Dinge zu ordnen. Ich kann mich an eine Berufung erinnern in einer anderen Kirchengemeinde. Da war jemand über 70 und diese Person hat angefangen in der Bibel zu lesen, wo steht das eigentlich, dass Berufung aufhört mit einem bestimmten Alter. Sie hat es nicht gefunden. So wie wir auch nicht jemand erst taufen, wenn er 14 ist oder 15. sondern wir haben hier Glaubenstaufe. Und wenn jemand kommt, der jünger ist und sagt, das ist von ganzem Herzen mein Wunsch, dann prüfen wir das vor Gott und wir dürfen bestätigen. Wer sind wir, dass wir meinen, unsere Zeit, es kann jemand anders tun, ist vorbei. Und dabei bist du es, wo Gott sagt, ich will dich in einen Dienst rufen, in eine Aufgabe stellen. Und ich meine jetzt nicht diese große Aufgabe unbedingt, die Mose da erlebte. Das ist natürlich schon ein Riesenpaket gewesen. Sondern es gibt viele kleine Aufgaben, die auf uns warten, wo Jesus dich gebrauchen möchte. Durch deine Stimme, durch deinen Charme, durch dein Nachdenken, durch dein Nachgehen, durch deine Kreativität, durch dein Malen, durch deinen Gesang. Vielleicht durch deinen Sport. Vielleicht durch dein Zuhören. Wisst ihr, das ist ja ein Geheimnis. Es gibt ja heute nicht mehr so viele Menschen, die einfach sagen, ich höre dir zu. Und sie meinen es auch so. Es gibt ja ein Zuhören, wo du schon ganz woanders bist. Kennt ihr das? Ach, jetzt kommt die wieder um die Ecke. Und dann kommt eine Geschichte und ein Zuhören, ein wirkliches Zuhören und gleichzeitig beten zu Gott ist ein unglaubliches Geschenk. Mose hört zu und er versteht und vielleicht verstehst du auch, in dem Augenblick, da dich ein Ruf trifft von Jesus, wo er sagt, hey, es ist eine neue Chance da, wähle sie in Freiheit, dann ist vielleicht deine Frage, nicht festgelegt, Jesus, auch nicht durch meine Pflicht, Jesus würde dir sagen, nein, auch nicht durch meine Familie, nein, auch nicht durch meine Erbmasse, nein. Auch nicht durch mein Milieu, nein. Auch nicht durch meine seelischen Schwierigkeiten, nein. In dem Augenblick, da du einen Ruf aufnimmst von ihm, Jesus Christus, bist du frei. Der Herr sagte, Exodus 3, 5 bis 10, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage. Über ihre Antreiber habe ich gehört, ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinauszuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter, Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen. Und ich habe euch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Gott sieht das Leid dieser Welt. Gott sieht das momentane Leid dieser Welt. Es geht an ihm nicht vorbei. Und er ist nicht in Abwesenheit, auf Standby-Modus, Flugmodus. Er ist da und sieht die Dinge. Und er beschreibt sie hier sehr konkret. Er sieht das Elend. Er sieht die Klage. Er sieht die Antreiber, die also Unrecht tun und schlagen und Gewalt anderen antun. Er hört es. Und es gibt ein Jetzt. Und für dieses Jetzt sollten wir beten. Herr, erbarm du dich über diese Erde. Erbarm du dich über die Völker und die Volksgruppen, die so unterjocht sind, jetzt in diesem Moment. Und sende Menschen, die du beauftragst, ihnen diese Freiheit zu bringen, ohne Angst. Denn wahrlich, als Mose das hörte, und vielleicht kennst du auch so Aufgaben, wo du Angst hast davor, sie umzusetzen, weil du auch was Unangenehmes erleben wirst. Es braucht Vollmacht. Ohne Bevollmächtigung Gottes, ohne die Führung des Heiligen Geistes kann man viel reden, kann man viel tun, aber es wird nicht auf einen Boden fallen, der bereitet ist. Hier wusste Mose, wenn überhaupt, nicht aus mir, sondern alleine auf dein Wort hin. Und interessant ist, dass er auch die Völker kennt. Ich habe das ja gerade gelesen, Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Hebusiter. Und er könnte die Folge weiterführen. Ich bin davon überzeugt, dass er jedes Volk, jeden Stamm kennt. Und das weiß, wann, was für ihn und für die Menschen dran ist. Hier ist es sein Volk, was er sieht in Ägypten, unterdrückt, unterjocht. Und die Klage ist zu ihm gekommen. Klagen ist etwas Gutes. Ich meine nicht ein tägliches Klagen. Jetzt klag doch nicht immer. Ich meine ein Klagen vor Gott, stellvertretend für die, die zum Teil nicht mehr klagen können, weil sie kraftlos sind. Krankheit kann einen so kraftlos werden lassen, dass man die Klage nicht mal mehr erheben kann. Wohl dem, der dann jemand neben sich hat, der mit ihm klagt. Und es sagt, ich sehe das Elend hier. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, erbarm du dich. Erbarm du dich als Arzt. Manche brauchen das im Moment unserer Gemeinde und darüber hinaus in dieser Stadt, in diesem Land, dass sie Leute haben, die für sie vor Gott einstehen und auch die Klage formulieren. Wisst ihr warum? Dann kann man eine Befreiung erleben. Ich werde verstanden. Ich werde nicht damit alleine gelassen. Ich muss mich nicht an einer Stelle zusammennehmen, wo ich mich nicht zusammennehmen kann, weil ich Mensch bin. Und dass jemand mit dir die Klage formuliert. Und man auf dem Weg merkt, es verändert sich was. Passiert da ein Mitgehen? Bei Jesus war es so, dass mancher stand auf und ging mit Jesus. Zöllner ließen ihre Kasse stehen. Aufständische ihre Waffen. Fischer ihre Boote. Aber was sollen wir tun? Wie sollen wir es tun, auch als Gemeinde hier vor Ort? Wie sollen wir es tun? Ich verstehe das so für mich, dass wir den Menschen das ganz andere, das Neue, das Kommende zeigen. Das Reich Gottes. Weil Jesus selbst sagt, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende und dass wir Zeichen und Wunder erleben auf dem Weg. Das heißt, wir dürfen damit rechnen, dass Veränderung und Umwandlung im Leben wirklich passiert. Aus einem Scheitern heraus, aus einem Nichts heraus, weil Gott sagt, es soll werden. Mose hat gehört, er soll gehen. Und wir hören, dass sein Reich unter uns gekommen ist und dass er frei machen will, uns zuallererst und denen wir begegnen. Denn manch einer wirkt frei, aber ist gebunden. Vielleicht gehörst du auch dazu. Du und ich, wir brauchen keine Waffe, kein Gepäck, nur ein Wort, was uns Gott schenkt. Und das bedeutet, dass wir auch durch eine schmale Tür gehen. Du kannst gar nicht viel mitnehmen. Ich habe ein starkes Bild gesehen, gehört von jemandem, der das geträumt hat, dass er in den Himmel gekommen ist. Und es war ein sehr ernstes Bild, weil es betraf meinen Vater. Er hat das geträumt. Und er sagte, Olaf, es war so eine herrliche Wand und doch war der Durchgang ganz klein und schmal. Man konnte nur selbst durchgehen. Aber danach war es weit und hell. Wir können ja gar nichts mitnehmen, aber wir können die Worte, die er uns schenkt durch sein Wort, die Veränderung, die wir angenommen haben in unserem Leben, die Wunder, die wir erlebt haben, die können wir teilen. Die können wir teilen mit Menschen, die es noch nicht kennen. Als freier Mensch, weil wir Jesus gehören, mit einem freien Herzen. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Ich bin in Exodus 3, Vers 11. Und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte. Das stimmt. Wenn du so einen Befreiungsdienst hast, dann musst du damit rechnen, dass das den Leuten nicht gefällt. Du wirst einsam sein. Man wird dich belächeln. Ablehnung gehört dazu. Nase rümpfen, Schulter zucken. Dann geh weiter und sieh auf mich, sagt Jesus. Es wird dir nicht immer besser gehen als mir. Ich möchte von Jesus lernen, dass er auch Schande auf sich genommen hat um unseretwillen. Dass er verlacht worden ist um unseretwillen. Manche werden dich für verrückt halten, werden sagen, du bist ein Dummkopf. Jesus wurde so genannt, dass er zu den Teufeln gehört. Na, vielleicht wirst du in den Augen für einen Lügner gehalten. Wer bin ich schon? Du bist Gottes Kind. Und du bist geliebt. Und er lässt dich nicht unausgestattet. Und er ist jemand, der tatsächlich weiß, dass wenn ein Sperling, ja, der kein Marktwerk hat, der nichts wert ist, wenn der zu Boden fällt, weiß doch der Vater, wer dieser kleine Sperling war. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Du bist kein Produkt des Zufalls. Du hast eine Aufgabe, den Gekreuzigten und Auferstandenen zu teilen mit denen, die ihn noch nicht kennen. Und es liegt an jedem Einzelnen von uns, ob du groß bist oder klein, jung oder alt. Die Frage ist, ob du verstehst, es hat was mit dir zu tun und deiner Entscheidung. Er will dich gebrauchen. Gott aber sagte, ich bin mit dir, ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen. Ich bin in Exodus 3, 12 bis 14. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Dann werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen daraufhin sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, da hat mich zu euch gesandt. Und ich werde sein, als der ich mich erweisen werde, steht im Hebräischen. Ich werde dir immer voraus sein, aber ich werde da sein. Er aber, der dich gemacht hat, der uns gemacht hat, der sagt dir und mir, ihr seid nie verlassen. Ich bin bei euch alle Tage eures Lebens bis an das Ende der Welt. Und wenn Berufung Annahme findet, dann ist das nicht immer gleich perfekt. Ganz im Gegenteil, es ist stolpig, es ist holperig, man hat Rückschläge, es gelingen Dinge nicht. Aber das Leben zeichnet eine neue Bahn. Und ich möchte das mit euch erleben, dass wir erleben, wie Menschen hier in der Umgebung, in der Stadt Herten und in dieser Region frei werden. Frei werden von ihren Belastungen, frei werden von falschen Göttern, frei werden auch vom falschen biblischen Bild, von dem, was Gott in seinem Wort sagt. Es sind so viele Verdrehungen unterwegs. Auf dass wir in Kraft und in Freude diesen Tag des kommenden Herrn erwarten können. Und er kommt. Leute, er kommt. Es ist nicht mehr weit. Er kommt. Amen.